Ja, als Gemeinde, da haben wir ja ein Motto, nah bei Gott und nah bei den Menschen. Und das klingt gut, aber das hilft oft nicht, wenn wir nur ein Motto haben, sondern es ist immer besser, wir konkretisieren das. Was hat denn das ganz konkret zu bedeuten für uns als Gemeinde, welche Auswirkungen? Und wir haben dann festgehalten, wir wollen mit Wachstum leben und Jüngerschaft fördern. Und mit 8 Punkten benannt, wie das Ganze eben mitten in dieser Welt aussehen kann. Also diese 8 Punkte, das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist einfach eine Wegstrecke, die Gott mit uns gehen möchte und wo wir sagen, das hilft uns, damit dieses Motto nah bei Gott und nah bei den Menschen auch ganz konkret wird, praktisch wird, im Alltag relevant wird und nicht irgendwo einfach nur verfliegt. Und wir haben bei den ersten 5 Punkten gemerkt, geistlicher Erfolg hat wenig mit weltlichem Erfolgsdenken zu tun. Es geht nicht einfach um irgendwie höher, schneller, besser, weiter, sondern es geht zunächst mal um unsere Identität. Unsere Kindschaft in und durch Jesus Christus. Und aus dieser Identität heraus sind wir als Gesandte mit allen geistlichen Segen im Himmel, so heißt es in der Bibel, beauftragt und mit seiner Kraft seine Botschaft der Versöhnung und der Kindschaft mit Wort und Tat in dieser Welt zu verkündigen. Und das gilt als erstes in der Familie, dann in meinem Umfeld, dann bei meinem Arbeitsplatz, Verein, Nachbarschaft, letzten Endes wo auch immer ich bin. Und dann drittens, erfolgreiche Nachfolge ist in allererster Linie kein Abhaken von irgendwelchen christlichen To-Dos. Na, so, du musst als Christ Bibel lesen, du musst in den Gottesdienst gehen, du musst mitarbeiten, du musst dies und das und jenes, sondern es geht zunächst mal darum, dass wir immer mehr in göttlicher Liebe, Freude, Geduld, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung in unserem Alltag leben. Also nicht schön irgendwo auf Festivals, christlichen Konferenzen oder auch hier im Gottesdienst, da geht das ja meistens ein bisschen leichter und einfacher, sondern wirklich im Alltag, mittendrin. Ja. Und dann beim Thema Offenheit haben wir den starken Bezug auch zur Sendung gemerkt, was lebe ich, was leben wir als Gemeinde? Sind wir ein Verein sozialer Gleichgesinnter oder ein geistliches Krankenhaus? Das ist ein Perspektivwechsel. Und das hat uns auch beim Thema Freiheit beschäftigt. Wo Gottesfurcht in unserem Leben Raum gewinnt, da muss die Menschenfurcht fliehen oder weichen. Und heute soll es eben um Gemeinschaft gehen. Gemeinschaft. Wenn Jung und Alt sich wertschätzen und Anteil nehmen an dem jeweiligen Leben des anderen. Das wäre sozusagen geistlicher Erfolg. Und ich habe jetzt mal ein Zitat mitgebracht. Und die Frage ist, wer hat's gesagt? Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronen in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren die Lehrer. So wie immer. Klingt schwer nach Generation Z. Ne? Genau, es ist uralt. Man merkt so an gewissen Formulierungen, merkt man, es ist tatsächlich schon sehr alt. Und es ist tatsächlich so, das hat Sokrates über die damalige Jugend gesagt. Sokrates, der alte Philosoph aus dem Griechenland da hinten, ne? So alt und wir entdecken heute ganz viele Parallelen. Oder man könnte auch sagen, der Klassiker, der viel beschriebene und manchmal auch heiß diskutierte Generationenkonflikt. Alt gegen jung, jung gegen alt, mal mit Humor, zum Beispiel so, ne? Die heutige Generation schaut auf die ältere Generation herab, weil sie sich nicht mit aktueller Technik auskennen, fragt aber Google, wie man ein Ei kocht. Ja, manchmal auch ein bisschen wissenschaftlicher. Na, da haben sich viele Gedanken darüber gemacht, wie ist das mit den Generationen und was prägt die so? Und hier mal so eine ganz kurze Übersicht, das ist natürlich nur am Rande gestreift, so aber mal zu sehen. Generationskonflikte, das gab es schon immer. Tatsächlich. Wir haben es am Zitat schon gemerkt. Generationskonflikte zwischen Alt und Jung, und das betrifft auch irgendwie auch so alle Lebensbereiche, ne? Ob das innerhalb der Familie ist oder ob das im Beruf ist oder ob das in der Freizeit ist, auch manchmal in der Nachbarschaft. Es geht um die Einstellung zum Leben, zu Werten, Politik, bis hin zum Aussehen, ne? Verpflichtungen, Interessen und so weiter. Und auch bei uns hier in der Gemeinde geht dieses Thema nicht spurlos vorbei. Wir spüren manchmal diese Spannung im Miteinander. Das fängt ja schon an bei der Art und Weise, wie wir Gottesdienst gestalten. Sind wir doch ehrlich. Die einen, die hängen lieber an gewohnte und liebgewonnene Traditionen fest. Die anderen, die sagen, nein, wir müssen uns verändern, wir müssen mit der Zeit gehen und so weiter. Oder auch allein schon ein bisschen, ne, wenn ich jetzt hier in die Runde gucke, die Aufteilung, wer sitzt denn wo? Ja, hier gibt es so einen Bereich und da gibt es so einen Bereich. Ist bei uns jetzt durch die Räumlichkeiten auch immer schön zu sehen. Man hat ja nicht nur einen Raum, sondern man hat so gefühlt ein bisschen zwei Räume. Aber auch die Frage, welche Lieder werden gesungen? Und ich sage auch immer bei den Gottesdienstleitern, das ist ja irgendwie so, wir wollen es ja allen Generationen irgendwie auch recht machen und scheitern doch kläglich. Und erst recht ich in der Predigt, auch da merke ich und spüre ich das auch immer wieder. Soweit erstmal Dilemma. Aber jetzt gibt es ja auch gute Ansätze, wie man das besser machen kann mit Jung und Alt, wie man sie näher zusammenbringt, Begegnungsflächen sozusagen eröffnet, damit das Miteinander besser klappt und wir tatsächlich auch voneinander profitieren. Man könnte auch in der Bibel gute Beispiele nennen, zum Beispiel die Geschichte von Ruth und Noemi, wer sie kennt, ansonsten einfach mal nachlesen. Aber letzten Endes ist da so, dass die Verantwortung gegenüber der älteren Generation gepaart mit auch Wertschätzung für die ältere Generation, das können wir von der Ruth lernen. Und von Noemi? Noemi verliert nie aus dem Blick, was Ruth, die Jüngere, braucht und dass sie mehr ist als nur eine Altersversorgerin. Sie wünscht sich stets, dass Ruth wieder ihr eigenes Leben aufbaut und sie gibt der Jüngeren Freiraum zur Entfaltung, zur Gestaltung ihres Lebens und gleichzeitig gibt sie aber auch ihre Erfahrung mit und weiter. Oder Paulus und Timotheus, ja, der in die Jahre gekommene Paulus, der unterstützt und stärkt den Timotheus in zwei Briefen und sagt unter anderem darin, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen. Nur weil du noch jung bist. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du jung bist. Man kennt ja auch im frommen Bereich so Sachen wie geistliche Väter und Mütter. In der Welt nennt man das eher so Mentier und Mentor. Ja. Und da gibt es wirklich viele gute Möglichkeiten, das Miteinander eben von alt und jung zu stärken, zu fördern, eben auch gewinnbringend einzusetzen, damit wir voneinander profitieren und dass wir miteinander unterwegs sind. Wir haben das ja auch zum Beispiel jetzt beim letzten Mitarbeiterabend gemacht, da haben wir über das Thema Gemeinschaft geredet, von uns als Gemeinde, eben von Jung und Alt. Wie geht das? Wie funktioniert das? Was braucht es? Welche Hilfen, Ideen, Chancen sehen wir da drin? Und so weiter. Bei all dem Guten, und bei all dem, was wir jetzt noch so uns überlegen könnten und machen könnten, um die Gemeinschaft besser und stärker und intensiver zusammenzuführen, merke ich immer wieder, es gibt so einen Kern. Und der trifft im Besonderen gerade auf christliche Gemeinschaft zu. Ich würde sogar sagen, der ist sogar einmalig. Und dieser Kern, der wird leicht übersehen, beziehungsweise so als Grundvoraussetzung schwirrt er irgendwo immer mit und ist immer mit dabei. Und man merkt aber gerade daran, an diesem Kern, wie stark und wie gut eben christliche Gemeinschaft von Jung und Alt auch ist. Es ist der Knackpunkt und der wird oft viel zu wenig beachtet. Und ich glaube, christliche Gemeinschaft ist zutiefst kein Interessensclub. Es ist auch keine Vereinsgemeinschaft. Es ist kein nettes Miteinander, weil man zufällig gleiche Anliegen hat oder sich so gut versteht. Nein, ich glaube, es ist die Ekklesia, die herausgerufene und wieder in die Welt gesandte Kirche Jesu. Und mit Kirche meine ich kein Gebäude, kein Institut, sondern die Gemeinschaft der Heiligen. Es geht nicht um die Krishona-Gemeinde, das ist ja alles nur Hilfswerk. Nein, es geht darum, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland annimmst und Jesus nachfolgen willst, also kurz Christ wirst, ne, so, dass du dann geistlich gesehen von Neuem geboren wirst. Und jetzt ist so, Familie kann man sich nicht aussuchen. Man wird hineingeboren. Als Christ hast du vorher die Wahl. Will ich diesem Jesus nachfolgen? Will ich das wirklich? Aber wenn du Christ bist, dann nicht mehr. Gott ruft dich heraus, stellt dich in diese neue geistliche Familie hinein und sendet dich mit der ganzen Familie von Jung und Alt in diese Welt hinein. Um was zu tun? Darüber zu diskutieren, welche Lieder wir jetzt singen und welche geistlicher sind, welche Traditionen wir unbedingt bewahren müssen, sonst geht alles verloren, oder wie lange unsere Gottesdienste gehen dürfen und zu welcher Uhrzeit sie jetzt stattfinden, ob und wo der Weihnachtsbaum stehen darf und ob eine Predigtreihe zu Weihnachten schon vor dem ersten Advent anfangen darf oder erst hinterher, was mir die Gemeinde oder Gemeinschaft überhaupt bringt, muss ich da überhaupt noch hingehen, lohnt sich das überhaupt oder sowas. Oder wenn wir keinen Lobpreisblock haben, dann war der Gottesdienst schon, dann können wir es gerade vergessen, ne? Das war gar nichts, dann können wir wieder nach Hause gehen und so weiter und so fort. Nein, in einer Ehe ist es doch meistens so, dass Kleinigkeiten den anderen manchmal so auf die Palme bringen, dass sich nachher die ganze Beziehung nur noch um die Kleinigkeiten drehen und das Inhalt wird, und wir eigentlich die Schönheit einer Ehe und des Miteinanders komplett vergessen. Da lasse ich meine gebrauchten Unterhosen im Schlafzimmer liegen und meine Frau fragt, ist das deine? Und ich denke mir nur, wenn das nicht meine wäre, dann hätten wir ein ernsthaftes Problem. Und jetzt bin ich so dankbar, dass meine Frau meine Marotten humorvoll hinnimmt und diese nicht zum Mittelpunkt unserer Ehe macht. Aber ihr versteht, wir drehen uns oft so um Kleinigkeiten, um Nebensächlichkeiten und die werden dann zur Hauptsache und wir vergessen dabei, was der Kern und das Ziel und die Schönheit der christlichen Gemeinde ist. Es geht letzten Endes nicht mehr um mich. Du bist geistlich gesehen mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden. Es geht jetzt um Jesus, der dein Leben ist. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, das sagt der Apostel Paulus. Nicht, ob wir moderne oder bewährte Lieder singen, hängt von meinem geistlichen Leben ab. Nicht, wie viel mir die Predigt heute wieder gegeben hat oder auch nicht. Nicht, ob Tante Erna mich grüßt und mir aufmunternde Worte mitgeht auf meinen Weg. Nein, durch ihn, Jesus, haben wir die Freiheit, den Segen, die Fülle, die sagt, ich bin allen alles geworden. Sogar, Paulus sagt, sogar ein Sklave der Menschheit, um was zu tun? Um einige zu erretten. Versteht mich nicht falsch, es ist wunderbar, wenn die Predigt dir zuspricht. Freue ich mich total, wenn Gott dich anrührt durch die Predigt. Ich freue mich total, wenn du gerne in die Gemeinde kommst, weil wir hier Lieder singen, die dir auch zusprechen und wo du dich drüber freuen kannst. Es ist auch super, wenn Tante Anna dich total liebevoll grüßt und dir noch ein biblisches Wort mit auf deinen Weg gibt. Wunderbar. Aber es ersetzt nicht den Kern. Und wir dürfen uns davon nicht abhängig machen. Wenn wir das Zentrum aus den Augen verlieren, beziehungsweise je mehr wir das Zentrum aus den Augen verlieren, desto mehr drehen wir uns um alles andere, letzten Endes um uns selbst und meine Bedürfnisse und ach, die sind so wichtig und für diese Gemeinde jetzt gerade das Wichtigste überhaupt und das muss jetzt kommen und das muss jetzt unbedingt hier in der Gemeinde stattfinden. Ansonsten, ja, war mein geistliches Leben und alles wird dann herausfordernd und schwierig. bei so vielen Diskussionen innerhalb der Gemeinde, von jung und alt und auch darüber hinaus, geht es letzten Endes irgendwie um meine Gefühle, meine Emotionen, meine Wünsche. Natürlich alles fromm begründet, aber nicht mehr wirklich um den Kern. Darum, was unser Auftrag und was unser Ziel ist für diese Welt. Die Seefahrer brauchten früher bei Nacht einen Fixstern, damit sie richtig navigieren konnten, weil sonst sind sie irgendwo gelandet. Wenn wir unseren Auftrag und unsere Identität als Gemeinschaft verlieren, das heißt du und ich, wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann wird Gemeinde zu einer Interessensgemeinschaft mit unheimlich viel Konfliktpotenzial. Und das ist nicht Theorie, das ist gelebte Praxis. Als Jesus gefragt wurde, was ist das höchste Gebot? Da sagte er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften und ganzem Gemüt und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Man sieht es jetzt leider hier nicht, das ist irgendwie in der PowerPoint nicht übernommen worden. Es war eigentlich hinterlegt, sodass man es gut lesen kann. Aber ihr könnt ja gut zuhören. Was ist das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt wird es spannend. Das hat der Pharisäer, als er Jesus gefragt hat, das wusste der. Und dann heißt es, er wollte sich aber selbst rechtfertigen. Weil das ist ja klar. Das ist ja klar. Ne? Und er wollte sich selbst rechtfertigen und sprach, wer ist denn mein Nächster? Versteht ihr, da liegt der Knackpunkt. Und der Jesus erzählt dann die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter. Und was sagt Jesus hier kurz und knapp? Es ist eigentlich klar, wer dein Nächster ist und was zu tun ist. Du musst nicht lang darüber philosophieren, du musst nicht lang darüber nachdenken, noch diskutieren. Es ist klar. Fange an, Gott mit ganzem Herzen zu lieben und deinen Nächsten zu lieben und du wirst merken, wie Gott mitten hineinkommt in deinen Alltag, in deine Ehe, in deinen Beziehungen, in deine Freizeit, in deine Berufswelt und du mit seiner Kraft ein kleinere und größere Wunder erlebst, weil er die Situation verändert, weil er Dinge bewegt, weil er dir den Freiraum gibt, Dinge zu sagen und zu machen und zu tun. Ich werde manchmal in der Gemeinde mit der Aussage konfrontiert, früher habe ich aus eigener Kraft versucht, Christ zu sein. Manchmal habe ich dann zurückgefragt, was damit gemeint ist. Und dann sagen sie sowas wie, ich habe christlich gelebt. Sprich, ich habe sogar mitgearbeitet, ich habe die Bibel gelesen, bin in den Gottesdienst gegangen, war eben mehr oder weniger lieb und brav, ne? So, aber alles ohne Kraft und teilweise auch unglaublich anstrengend. Und dann freue ich mich innerlich, weil ich denke, jo, jetzt hat er angefangen, Gott zu lieben und Gott hat sich ihm offenbart und er lebt jetzt nicht mehr in einer irgendwie gefühlten technischen Beziehung mit Gott, sondern in einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung mit Gott. Fromm würden wir sagen, er ist vom Heiligen Geist erfüllt. Er hat erkannt, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat. Er lebt in seinen Verheißungen. Er lebt aus und in der Beziehung mit unserem Herrn. Und dann passiert manchmal etwas, was ich nicht verstehe. Man müsste doch jetzt meinen, anstatt jetzt voll durchzustarten. Und ich kann nur vermuten, wahrscheinlich aufgrund der geistlichen Biografie, man hat unglaublich Angst, man könnte wieder sein Christsein irgendwie aus eigener Kraft leben, sodass man fast wie gelähmt ist, und letzten Endes eben nicht wie der barmherzige Samariter agiert. Nämlich das tut, was Gott offensichtlich vor die Füße liegt. Verantwortung für meinen Nächsten zu übernehmen, geistliche Verantwortung. Und ja, in jeder Beziehung besteht die Gefahr, dass man vielleicht auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt. Aber nur wer nichts tut, der macht keine Fehler. Und beim Christsein geht es doch nicht darum, alles richtig zu machen. Sondern es geht darum, mutig voranzugehen in der Kraft Gottes. Ich weiß doch, ich kann niemanden bekehren. Aber der Herr, der in mir lebt, der kann das. Und wo ich bin, da ist Gott, weil Gott gesagt hat, ich bin mit dir alle Tage bis an der Weltende. Und er kann die Situation verändern und er kann die Menschen bewegen. Und ich darf dienlich sein und darf einfach dastehen und dabei sein. Und wenn wir dann fallen, dann ist es doch kein Beinbruch. Dann bricht mir doch keine Zacke aus der Krone. Wir wissen doch, wohin wir gehen können. Wenn wir plötzlich wieder anfangen, Christsein aus eigener Kraft zu leben, dann können wir doch, wenn wir das erkannt haben, wieder hingehen zum Kreuz und sagen, Herr, es tut mir leid. Oder wenn wir gar nichts getan haben, dann können wir doch auch zum Kreuz hingehen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich weihe mich wieder neu dir. Wir haben doch Jesus, der unsere Zuflucht ist. Wir müssen uns nicht mehr selbst rechtfertigen, dürfen Gnade empfangen und Barmherzigkeit. Wir müssen die Dinge auch nicht mehr schönreden und rechtfertigen, sondern dürfen erleben, wie er uns aus der Asche des Lebens holt. Und welch Vorrecht und welch Kraft das ist. Und wenn das unsere Gemeinschaft von jung und alt prägt, wir den Auftrag leben und uns darin gegenseitig ermutigen und stärken, wir uns wirklich als Brüdern und Schwestern im Herrn begegnen und uns wertschätzen, dann ordnen sich viele Fragen des Lebens und des Gemeindealltags dem Ganzen unter und werden eben nicht mehr so wichtig und muss auf jeden Fall, sonst ist mein geistliches Leben, geht dahin oder was auch immer. Ich glaube sogar, wir werden wieder neu erleben, was der Prophet Joel schon angekündigt oder verkündet hat. Da heißt es, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Visionen haben. Visionen und Träume von jung und alt. Boah, was für eine Dynamik. Stellt euch vor, die Visionen der Jungen kommen zusammen mit den Träumen der Alten. Das ist eine geballte Ladung Kraft. Und ich bin mir sicher, dann stellt sich die Frage nach Wertschätzung von Jung und Alt und Anteilnahme nicht. Sie wird nämlich ganz praktisch gelebt, dass wir miteinander uns das erzählen. Dann verliert der Generationenkonflikt an Macht, weil wir gemeinsam das Ziel vor Augen behalten. Die Frage bleibt, von was träumst du? Was ist deine Vision für dein geistliches Leben? Und verwechsel das bitte nicht, was wünsche ich mir für Annehmlichkeiten in meinem Leben? Ne? So Gesundheit, Sicherheit, Job, tolle Ehe, tolle Enkel, tolle Kinder, Urlaub, Spaß und sowas. Nein, ohne geistliche Vision und Träume tut man eigentlich nur noch sehr wenig. Manche Christen neigen dazu, dass alles ja irgendwie auch gefühlt immer nur schlimmer und schlimmer wird. Schau dir die Welt an, die Politik, die Menschen, ja selbst die Gemeinde, da wird doch alles immer nur schlimmer und schlimmer und noch schlimmer. Es braucht ein Bild, ein Traum, eine Vision von Menschen, die zum Glauben kommen. Es braucht Optimismus für die Zukunft. Der Heilige Geist will in der Endzeit uns mit Visionen und Träumen füllen, nicht mit Angst und Zerschlagenheit. Er will Kindschaft, er will Sendung, Nachfolge, Offenheit, Freiheit und Gemeinschaft. Was ist deine Vision für dein geistliches Leben? Viele Junge haben leider überhaupt keine Vision. Die Statistik von Depressionen bei Jugendlichen ist absolut erschreckend und traurig. Viele leiden unter Gefühlen von Sinnlosigkeit und innerer Leere und Hoffnungslosigkeit. Eine Basler Untersuchung hat ergeben, dass während der Corona-Pandemie jeder dritte Jugendliche unter schweren depressiven Symptomen gelitten hat. Niedergeschlagenheit ist gerade bei jungen Menschen so weit verbreitet. Und ich kenne tatsächlich auch schon etliche Jugendliche, die noch keine 30 sind, oder junge Erwachsene, die noch keine 30 sind und bereits ein diagnostiziertes Burnout hatten. Das ist doch unglaublich. Und dann gibt es leider auch viele alte Menschen, die keine Träume mehr haben. Vielleicht sind schon zu viele Träume geplatzt. Vielleicht ist man einfach nur noch müde. Vielleicht sagt man das, ach, ich überlasse das den anderen. Ich glaube letzten Endes ja eh nicht mehr dran. Noch ein paar Jahre bis zur Rente, dann habe ich es irgendwie geschafft. Und Rente heißt dann mein Haus, mein Garten, mein Urlaub, meine Freizeit und vielleicht noch meine Gemeinde und dann fertig. Und gerade bei meiner Gemeinde, da ist das dann so, und wehe, ihr verändert da was an meiner Gemeinde. Das ist ja meine Gemeinde. Wir dürfen unsere Visionen und Träume wieder erzählen. Und Leute, verwechselt das nicht. Ich brauche eine Offenbarung wie der Johannes in der Bibel. Ja? Sonst ist es keine Vision und kein Traum. Nein, es ist so, dass wir damit anfangen dürfen, uns gegenseitig zu erzählen, was uns auf dem Herzen liegt. Und dann dürfen wir fragen, was Gott dazu zu sagen hat. Und miteinander beten und darum ringen. Und dann erleben, wie Gott uns zusammenfügt und wie er eins ums andere zusammenfügt. Und plötzlich Visionen und Träume wieder da sind. Und es bestätigt wird. Und wir mutig vorangehen dürfen in seiner Kraft. Und das Schöne dabei ist, wir konzentrieren uns auf den Kern und Auftrag Gottes für unser Leben und wertschätzen einander, ob jung, ob alt, wir nehmen Anteil einander, sind dankbar über den anderen, auch wenn er 10 Minuten zu spät kommt, wir freuen uns, dass er da ist. Und daher gilt, geistlicher Erfolg ist, wenn jung und alt sich wertschätzen und Anteil nehmen an dem jeweiligen Leben des anderen. Amen.